Shalom. Jüdisches Leben heute.
Mit Micha Guttmann willkommen am Freitagnachmittag, am Vorabend des Schabbat. Ein neues Buch zur sogenannten Arisierung jüdischen Eigentums in Nazi-Deutschland hat der Autor David de Jong geschrieben. Der Titel Braunes Erbe. Er schildert und analysiert ein Geschehen, das verharmlost Arisierung genannt wurde, tatsächlich aber Raub und letztlich mit der Shoah verbunden war. Heinz Verführt hat das Buch gelesen.
Für viele Menschen in Deutschland gilt noch immer das traditionelle Gütesiegel Made in Germany. Nicht zu Unrecht, denn es spricht für die Qualität der heimischen Produkte und steht im Hintergrund der weltweiten Exporte deutscher Waren. Weniger Gedanken machen sich jedoch viele darüber, auf welcher Vergangenheit diese wirtschaftlichen Erfolge beruhen, nach dem katastrophalen Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft und der enormen Zerstörung der ökonomischen Kapazitäten. Eine knappe, aber eindeutige Antwort gibt der holländische Journalist David de Jong. Braunes Erbe. So lautet der Titel seines Buches, in dem er die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien ausbreitet. Dabei schildert er, wie sich zahlreiche Wirtschaftsführer spätestens nach Hitlers Machtergreifung 1933 der NSDAP an den Hals warfen und schon bald gierig nach jüdischem Eigentum und Besitz griffen und durch Arisierungen ihren Reichtum mehren konnten. David de Jong definiert:
Im Dritten Reich galt ein Wirtschaftsgut als arisiert, wenn das, Zitat, jüdische Element der Eigentümerschaft beseitigt worden war.
In der Praxis lief die Arisierung jedoch zumeist auf kaltblütigen Diebstahl und brutalen Raub hinaus. An 4 Familienunternehmen, deren Namen heute noch vielen Deutschen geläufig sind, macht David de Jong seine Arisierungschronologie besonders fest. Den Flicks, den Quanz, den Oetkers und den Reimanns. Daneben widmet er den Familien Porsche Piech erhebliche Aufmerksamkeit. Sie gaben sich mit der Aneignung jüdischen Besitzes nicht zufrieden, sondern beschäftigen Abertausende von Juden, die von den Nazis in Konzentrationslager verschleppt worden waren, als billige Zwangsarbeiter in ihren Betrieben, wo sie wie Sklaven behandelt wurden.
Einige dieser Magnaten waren Nationalsozialisten, die Hitlers Ideologie kritiklos übernahmen. Aber die meisten von ihnen waren vor allem kühl kalkulierende, skrupellose Opportunisten, die ihr Geschäft ausbauen wollten, egal um welchen Preis. Alle waren während des Dritten Reiches Mitglied der NSDAP, der SS oder beider Organisationen.
Geschäfte auf Gegenseitigkeit, das wurde zum gängigen Muster. Wobei man vor Zynismus nicht zurückschreckte. So lud SS-Führer Heinrich Himmler im Januar 1936 eine Gruppe Unternehmer in das KZ Dachau ein.
Himmler zeigte seinen Gästen die Lagerbaracken und Werkstätten. Die Industriellen besichtigten die Küche und aßen anschließend in der Lagerkantine zu Mittag, um das Essen zu probieren, das hier gekocht wurde.
Was Himmler den Industriellen darbot, war reine Fantasterei und barbarische Lüge. Und das kannten diese auch genau. Denn die Juden und Jüdinnen aus den KZs schufteten in deren Werken längst unter den miesesten Bedingungen, was alle wussten.
Bei Petrix mussten die Frauen in 12-Stunden-Schichten arbeiten. Ohne Schutzausrüstung hantierten sie mit Batteriesäuren, die bei Hautkontakt schwere Verätzungen verursachen konnten. Von den SS-Aufseherinnen, die sie auf dem Weg in die Fabrik und während der Arbeit bewachten, wurden die Frauen nicht selten misshandelt.
Wie wenig den Nazis das Leben der Juden wert war, zeigte sich drastisch, als es dem Ende des NS-Systems entgegenging. Im April 1945 sollten mehrere hundert Juden aus einem Lager in Hannover, einem Batteriebetrieb im Quandbereich, zu Fuß ins KZ Bergen-Belsen getrieben werden. Bei der Stadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt befahl der örtliche NSDAP-Kreisleiter, die Gefangenen in eine Scheune zu sperren und diese dann anzuzünden. Mit dem Ende der Nazi-Herrschaft verschwanden die wortgewaltigen Protagonisten und die eilfertigen Unterstützer eilends von der Bildfläche. Sie tauchten weg, wenn nicht gar unter, verkrochen sich in ihren Besitzungen und Gütern, die sie oft den Juden durch Arisierungen abgepresst oder genommen hatten. Vor allem jedoch strickten sie eifrig an dem Lügengestrüpp, Opfer und nicht Täter im NS-System gewesen zu sein. So urteilt Autor de Jong über Friedrich Flick, der über 100.000 Zwangsarbeiter in seinen Betrieben ausgebeutet hatte?
Er verdrehte die Wahrheit über die Arisierungen derart, dass sie eine für ihn vorteilhafte Darstellung ergab. Es habe sich um Geschäfte gehandelt, mit denen er jüdischen Eigentümern die Flucht vor den Nationalsozialisten ermöglichte.
Und Friedrich Flick selbst sagte bei seinem Prozess in Nürnberg, übrigens das einzige Verfahren, das einem NS-Wirtschaftsführer gemacht wurde:
Ich verwahre mich dagegen, dass in meiner Person die deutschen Industriellen zu Sklavenhaltern und Plünderern vor der Weltöffentlichkeit gestempelt werden sollen.
So werden sie alle gedacht haben. Die Flicks, die Porsches, die Oetkers, die Quants, die Reimanns. Ihnen kam zu Hilfe, dass sich das Blatt der Geschichte bald änderte, als 1947 der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, zwischen West und Ost begann.
Nun stand nicht mehr die Bestrafung Deutschlands im Vordergrund, sondern dessen wirtschaftliche Erholung.
Westdeutschland sollte nach dem Willen der Amerikaner zum Bollwerk gegen die Ausbreitung des Kommunismus in Europa gemacht werden. So kam es, dass die westlichen Alliierten auch bald die Entnazifizierung in westdeutsche Hände gaben. In der Folge wurden viele der Täter und Schuldigen prompt und formlos in die Kategorien Minderbelastete oder Mitläufer eingeordnet, wenn nicht sogar als Entlastete.
Heinz Verführt stellte Ihnen das Buch des Autors David de Jong vor. Der Titel Braunes Erbe. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Micha Guttmann. Guten Tag und Shalom.
Sie hörten eine Sendung der jüdischen Glaubensgemeinschaft, verantwortet vom Zentralrat der Juden.